Kennt ihr Engel? Schon mal Engel begegnet? Die einen sind Engel, ohne dass sie es wissen. Was habt ihr Erfahrung mit Engeln gemacht? Oder jetzt nicht direkt, oder vielleicht doch direkt, ich weiß es nicht. Oder mit dem Thema allgemein. Was wenn ich jetzt sage, wir reden über Engel, oder wenn ihr an Engel denkt, was macht es bei euch? Schon mal was gehört, dass es Engel gibt? Ja? Okay. Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Thema? Positiv oder negativ? Positiv. Warum?
Ja, weil Gott gesagt hat, dass er Engel schickt, die auch
uns aufpassen. Okay. Ist das, also löst das bei euch nichts etwas aus, wo ihr denkt, oh, Engel, was ist das? Gibt's das? Die Dekoration, ja, ganz genau. Die süßen kleinen, meistens aus Porzellan. Der eine oder andere hat so einen Pfeil und Bogen in der Hand oder wie. Nein, die gerade in Gemeinden und in Freikirchen oder in reformierten Gemeinden ist das Thema Engel nicht so präsent. Wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt gehört über Engel? Noch nie? Eine Bibelarbeit?
Im Hauskreis.
Im Hauskreis, ja. Es ist nichts etwas, was permanent da ist und man viel darüber nachdenkt. Ich denke, oder ich frage andersrum, was glaubt ihr, warum sind wir so vorsichtig, was so Engel betrifft?
Ein Bild von denen macht, was am Ende gar nicht so ist.
Okay, also weil das, ja, das ist nicht so klar, gell? Und man könnte da irgendwo abrutschen und etwas Falsches aufnehmen, etwas Falsches glauben. Warum sind die meisten Christen und Freikirchler trotzdem auch nur so vorsichtig Engeln gegenüber? Und der Lehre von Engeln und alles, was mit den Engeln zu tun hat? Das könnte sein, ja. Ja. Genau. Ja, weil das diesen Beigeschmack hat. So Engelverehrung und das ist ganz stark da begründet oder dieser Hintergrund ist sehr mystisch und alles und Engelanbetung und das ist sehr, sehr, sehr komisch und sehr ungeistlich und so. Aber all das hat seine Berechtigung, es ist eine gewisse Schutzhaltung falschen Lehren gegenüber und es ist, zum Teil ist es einfach Unwissen, Unkenntnis, was die Bibel über Engel sagt, deswegen ist man ein bisschen vorsichtig und manchmal ist einfach bewusst, dass man sagt, nee, das ist etwas, damit kann ich einfach nicht oder es ist schwierig für mich. Ich möchte heute einfach einen kurzen Einblick geben, also bis 9 Uhr mit euch einen Einblick bekommen über die Lehre von Engeln. Was sagt die Bibel? Nicht ein intensives Studium in dem Sinne, das braucht ein bisschen mehr, aber so ein paar Dinge, die uns helfen, damit gesund umzugehen. Denn die Bibel sagt mehr über die Engel, als wir denken. Und da gehe ich mit euch ein bisschen auf die Spur und schauen uns das ein bisschen gemeinsam an. Auf jeden Fall erstmal, die Engel sind genauso Geschöpfe Gottes. Die hat Gott geschaffen. Und dann können wir es nicht einfach als nicht da oder als etwas, was wir einfach abstempeln oder wegschieben oder sagen, nee, das ist, Engel sind von Gott genauso geschaffen wie du und ich, das sind ebenfalls Geschöpfe. Und aber sie dürfen nicht angebetet werden. Also das, was dann oft geschieht in Engelverehrung, Engelanbetung und bis dann ins Okkultismus hinein, das ist, die Bibel lehrt, dass die zwar ebenfalls Geschöpfe Gottes sind, aber man darf sie nicht anbeten. Sie sind Diener Gottes, sie sind Boten Gottes und das ist eigentlich das griechische Wort Engel, kann man genauso übersetzen mit Boten. Also von Gott Gesandte, das ist das Wort Engel. Gibt es zwei verschiedene Boten. Das sind Geisteswesen in dem Sinne von den Geschöpfen, die Gott geschaffen hat, die wir als Engel kennen. Und das sind andere Boten in dem Sinne von Menschen, die Gott geschaffen hat, die er aussendet wie Apostel und Das sind auch Gottes Boten, die verkündigen sollen. Engel gehören zu dieser Gattung von Schöpfung. Die sind Boten Gottes. Die haben einen Dienst, die haben einen Auftrag. Und der ist größer, als wir es, glaube ich, ahnen. Und die gibt es mehr, als wir, glaube ich, ahnen. Das ist sehr wichtig. Sie sind diejenigen, die Überbringer Gottes Botschaft, die sind Überbringer Gottes Nachrichten. Und sie lenken immer den Blick und ihre Richtung immer auf Gott und nicht auf sich selbst. Das ist erstmal ganz grob, was das Zeugnis der Schrift sagt. Und da, wo man anfängt, natürlich das anzubeten, was eigentlich auf Gott hinzeigen soll, das ist dann Götzendienst. Ja. Und wir starten, um das kurz deutlich zu machen, mit dem Buch Offenbarung, Kapitel 22. Da gibt es eine Reaktion von Johannes. Johannes, ihm begegnet ein Engel und er hört das und bekommt diese Botschaft von dem Engel. Und er schreibt es auf und am Ende von der Offenbarung gibt es eine Reaktion von ihm. Schaut mal Kapitel 22, ab Vers 8 lesen wir. Ab Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Hier bekommen wir so einen kurzen Einblick. Gott hat seinen Engel gesandt, das ist eben als Bote, ein Gesandter, um zu zeigen, was bald geschehen wird. Das ist ein Auftrag, was geschehen muss sogar. Und siehe, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge gehört und sah. Und als ich sie hörte und sie sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Also dieser Engel kommt und in all seiner Herrlichkeit, wie Gott ihn schuf, offenbart er sich, dass Johannes ihn sieht und er unterweist Johannes, nimmt ihn in den Himmel und macht so eine Himmelbegehung. So, er stellt es vor, was Gott tut, er zeigt ihm die geistliche Realität und Johannes, nachdem er das sieht, sagt, er fällt vor den Füßen des Engels und betet ihn an, um ihn anzubeten. Und der Engel sagt, oh, endlich sieht jemand meine Ehre, endlich anerkennt jemand mich. Oh, das ist die richtige Huldigung für das, was ich hier tue. Ja. Nein, schaut mal, was der Engel sagt, Vers 9. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Und dann mit Ausrufezeichen, er fleht ihn an, sagt, oh Junge, steh auf. Aber ruckzuck, sofort. Der weiß nämlich, was passiert, wenn ein Engel sich die Ehre und die Anbetung nimmt, oder? Ihr wisst, was ich meine? Das kommt nicht gut. Das hat einer schon versucht und ein Drittel haben es auch versucht. Und er sagt, nee, steh sofort auf. Und dann sagt er etwas Interessantes. Und er spricht zu ihm, zu mir, tu es nicht, ich bin dein, und jetzt kommt Mitknecht, ein Mitdiener, dein Mitknecht und der deiner Brüder und der Propheten, derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Also ich bin nicht anbetungswürdig. Und ich bin einfach nur ein Mitknecht. Ich bin genauso ein Geschöpf Gottes wie du, ein anderes Geschöpf, aber in der gleichen Funktion. Wir müssen Gott anbeten. Nicht Engelanbetung, nicht Menschenanbetung, Gottesanbetung. Überlegt mal, Johannes, er sieht all diese Dinge und er sieht ihn und denkt, oh, ich muss ihn anbeten. Und der Engel sagt, nee, bete Gott an. Also die Engel, ich denke, das ist eine gesunde und eine gute Ausrichtung, erstmal zu wissen, die sind genauso Geschöpfe und von Gott mit einer Herrlichkeit ausgestattet, aber sie sind eben nicht Gott und die sind einfach Mitknechte, Mitdiener, Boten Gottes. Das ist die eine Sache, was für eine Haltung. Aber auf der anderen Seite brauchen wir aber auch genauso eine gesunde Haltung denen gegenüber. Das heißt, auch nicht gleichgültig oder lächerlich oder als ob sie nicht da wären oder wie auch immer. Sogar in Bezug auf den Teufel und Dämonen, darf ich mal so sagen, brauchen wir eine gewisse Respekthaltung. Kennt ihr diese Bilder mit dem Dreizack und dem mit dem Ziegenbock und mit dem Schwanz und so vom Teufel? Schau mal, ich hoffe, aber ihr kennt diese hässlichen Bilder, ja, wo man und dann, das sind eigentlich diese Bilder von dem Teufel als dieser, ist das ein Ziegenbock schon, oder? Ja, Ziegebock mit so einem mit Eselskopf, glaube ich, und Hörner. Kennt ihr es nicht? Doch, doch. Ich denke, diese Bilder kommen aus dem Mittelalter. Und diese Bilder hat man deswegen so sozusagen gemalt, und weil man wollte vor dem Teufel keine Furcht zeigen. Und man hat ihn versucht, um ihn zu bekämpfen, ihn lächerlich zu machen. Man hat ihn sozusagen wie eine Witzfigur dargestellt, den Teufel. Um zu zeigen, ha, wir haben keine Angst vor dir. Und hat man ihn halt so wie ein Ziegenbock mit seinem Schwanz. Also das ist eine Art und Weise, sich über ihn lustig zu machen gewesen. Heute so, ja, und dann nochmal das Pentagramm drüber und dann die Zahl 666 und dann haben wir die Satanisten. So. Aber das war von früher noch die Art und Weise, über den Teufel sich lächerlich zu machen, im Glauben, ihm so zu begegnen. Ich möchte euch bitten, einen Brief vor der Offenbarung aufzuschlagen. Das ist Judas. Und Judas, das ist der einzige, nicht der einzige, ist einer der Briefe, die es mir einfach machen, weil ich vergesse mir die Kapitel einzusagen. Aber da gibt es keine Kapitel, einfach nur Vers 6. Nicht Vers 6, sondern Vers 9. Vers 9. Vers 9 heißt es, oder lesen wir ein bisschen vorher, damit wir den Zusammenhang haben. Ebenso aber befleckten auch diese als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachteten sie, Herrlichkeit aber lästerten sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerliches Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Das ist ja eine sehr, sehr merkwürdige Stelle. Aber da, was er sagt, der Teufel stritt mit dem Michael um den Leib Mose, und er hat das in einer Art und Weise getan, nämlich nicht überheblich und nicht in lächerlicher Art und Weise, sondern er wagte ihm kein schändliches Wort ihm zu sagen, kein lästerliches Wort über ihn zu sagen, nicht zu sagen, hey, Schwäch, und du hast doch so keine Macht, und sich lustig über ihn zu machen, sondern er wusste, wer er ist, und er wusste, zu was er fähig ist, und er kannte seine Kraft und die verliehene Macht. Aber eins wusste er, wer größer ist, und der Herr sagte, der Herr schelte dich. Nicht er schelte ihn. Und ich meine, das ist eine gesunde Art und Weise, und als ob wir irgendwas da anrichten können. Versteht ihr? Also ich denke, in beiden Richtungen müssen wir da gesund zu einem. Es ist kein Gott. Die sind nicht Gott, die sind genauso Geschöpfe, aber in einer Stellung, wo wir mit sehr vorsichtig damit umgehen müssen. Das nur erstmal als Grundgedanke, der uns so ein bisschen hineinnehmen soll. Was glaubt ihr, oder ich will ein anderes sagen, das Vorkommen der Engel in der Bibel ist so umfangreich. Als ich die Aufgabe bekommen habe, oder als ich wusste, ich muss es unterrichten, und da habe ich mich hingesetzt, mich vorzubereiten. Ich war überrascht. Ich dachte, okay, was kann ich jetzt denen sagen? Ja? So die klassischen bekannten Stellen kamen mir in den Sinn. Und da habe ich mich hingesetzt, mich eigentlich vorzubereiten. Da dachte ich, das ist der Hammer. Die Bibel ist ja voll davon. Was glaubt ihr, gibt es, in welchem Teil der Bibel kommen Engel häufiger vor? Im Alten oder im Neuen Testament? Im Neuen. Ja. 100 im Alten, 165 im Neuen. Es ist erstaunlich, gell? Wo man dann eher wahrscheinlich im Alten, da wo noch im Alten Bund und nicht in der Offenbarung und in Jesus selbst und all diese Dinge, da haben wir noch die Bibel, das Wort, all diese Dinge. Gell? Aber die Engel kommen im Neuen Testament, tauchen sie in dieser Weise in direkter Erwähnung häufiger vor als im Alten Testament. Aber genau, ebenfalls viel im Alten, genauso viel im Neuen Testament. Und allein die Tatsache, dass wir über 265 Vorkommen, direkte Folgen von den Engeln haben in der Bibel, ist nicht so ganz unwichtig. Oder beziehungsweise wir brauchen eine Klarheit, um mit dieser Lehre genauso gesund umgehen zu können. Ja? Und auch wissen, was Gott sich dabei gedacht hat. Und dahinter steckt mehr, als wir ahnen. Und ich glaube, einige so wichtige Aussagen der Bibel und schwierige Stellen sind werden wir mehr verstehen und besser verstehen, wenn wir die Aufgabe der Engel und ihre Funktion und ihre Beschaffenheit, ihr Wesen verstehen. Einige wissen das, weil wir vom Hauskreis her oder weil wir bei von manchen Urlauben in Gesprächen das miteinander schon mal angesprochen haben. Aber die Kopftuchfrage hat was mit Engeln zu tun. So, warum Frauen Kopftücher tragen sollen oder nicht, so vom 1. Korinther Kapitel 11, hat was mit Engeln zu tun. Habt ihr das schon gewusst? Nee? So, wer hat es gewusst? Diejenigen, die keinen Kopftuch tragen. So, es hat was mit Engeln zu tun. Genauso wäre es interessant zum Beispiel, die Berufung der Gemeinde, die Art und Weise, was wir tun oder nicht tun, oder andersrum, das, was Gott mit uns tut, hier auf dieser Welt, hat was mit Engeln zu tun. Ja. Der Bezug zu den Engeln ist stärker da und unser Verhalten ist mehr da, als wir es glauben. Und nur einen Aspekt hast du schon genannt, die sind als dienstbare Geister für uns. Die Engel sorgen dafür, dass wir das Ziel erreichen, dass wir sicher ankommen bei Gott. Das ist ihr Job. Wahnsinn, oder? Jeder hat mindestens einen Engel. Allein das darüber, wie? Und ihr habt keine Ahnung, wie oft sie euch schon geholfen haben. Ja. Jeder hat mindestens einen. So, es gibt viele Themen, über die es sich lohnt nachzudenken, oder viele Aussagen, die sonst komisch klingen. Nur ein Beispiel, Matthäus 18. Schlagt mal auf. Vielleicht wird es dann deutlicher, also nicht jetzt gleich sofort, aber wenn wir über die Engel ein bisschen nachdenken. Matthäus 18, das ist ein Abschnitt, in dem es darum geht, biblischer Umgang mit Sünde. Wie geht man mit der Sünde um? Und Jesus warnt jeden, der ein Glied von seinem Leib, nämlich einen Gläubigen, der einen Glaub zur Sünde verführt, das ist der ganze Zusammenhang. Jesus sagt, passt bitte mit denen auf, die mir gehören. Also wenn ich als Kind Gottes bin und meine Frau ist auch ein Kind Gottes und in der Art und Weise, wie was ich mit meiner Frau oder tue oder nicht tue, das tue ich für oder gegen Jesus. Das heißt, wenn ich sag mal dazu bringen würde, meine Frau sich übelst über mich aufzuregen, was nie passieren kann, dann und sie sich über mich ärgert und mich beschimpfen würde, was nie passieren ist bis jetzt, ja. Dann würde ich sie dazu bringen, zu sündigen. In dem Fall aber würde ich dazu bringen, in dem Fall bringe ich dazu, den Leib Christi zu sündigen. Und das ist etwas, das geht gar nicht, oder? Versteht ihr nur ganz grob den Gedanken? Das heißt, Jesus ist für die Menschen, für die Gläubigen gestorben. Er hat sie angenommen, der Geist Gottes hat sie in seinen Leib hineingefügt. Und jetzt sagt Jesus, passt bitte auf, wie ihr mit denen umgeht, die mir gehören. Das ist so ganz grob die Botschaft von Matthäus 18. Und jetzt schaut mal, jetzt bringt er verschiedene Argumente, bringt er bestimmte Begründungen, warum wir aufpassen sollen. Und eine Begründung ist, sie gehören mir. Und die zweite ist, das, was ihr antut, tut ihr mir an. Und die dritte Begründung ist diese folgende, schaut mal Vers 10. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, dass es nicht gering denkt, was sehr schwierig und eine große Herausforderung ist. Und jetzt schaut mal, jetzt kommt die Begründung, denn ich sage, dass die Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in dem Himmel ist. Gute Begründung? So, wenn wir nicht verstehen, was die Funktion der Engel ist und welche Berufung sie haben, dann ist das eine sehr merkwürdige Begründung, die Jesus bringt. Er sagt, passt auf, wie ihr mit denen umgeht, die mir gehören, denn die Engel schauen permanent das Angesicht meines Vaters. Alles klar, das ist ja voll logisch. Ja, jetzt mache ich nichts. Was meint er? Inwieweit begründet er und sagt, inwieweit ist das eine Warnung? Habt ihr eine Idee? Und petzen das. Und das heißt, die Engel sehen etwas, was Gott nicht sieht. Eigentlich auch nicht, gell? Aber Gedanke ist gut, ja. Aber nicht ganz das Richtige. Okay, also Gott sieht sie auch. Weil, wessen Angesicht? Sie schauen doch das Angesicht des Vaters, gell? Warum? Ja, aber natürlich, weil er so herrlich ist, keine Frage. Das ist, aber die Engel können apropos nicht direkt Gott schauen, der ist so herrlich. Deswegen, bitte? Genau, in welcher Weise?
Weil Gott sagt, ich habe das Arme, das Schwache erwählt und Gott passt darauf auf, dass die Starken sich nicht über die Schwachen lustig machen oder sich ihrer vergreifen oder sie noch dazu bringen, in Sünde zu fallen.
Genau. Und welche Funktion übernehmen dann die Engel bei dieser ganzen Sache? Die beschützen. Das heißt, sie stehen die ganze Zeit und gucken Gott an und warten auf ihre Befehle. Die gucken permanent auf die Reaktion Gottes, wie er darauf reagiert, wie ich mit meiner Frau umgehe. Und dann sagt er, Herr, ab geht's. Tacheles, mein Willi, das geht ja gar nicht. Oh. Oha, gell? Da passiert mehr, als wir glauben. Ich will nur so viel. Durch Gott ist Geist. So, das heißt, wer lehrt die Engel? Wer sendet die Engel? Wer? Ja. Aber interessant, dass Gott Geist ist und durch seinen Geist wirkt und sich offenbart. Und bräuchte uns Menschen? Eigentlich nicht, gell? Aber wie evangelisiert Gott auf dieser Welt? Er hat auf einen MP3-Player, heute muss man MP3-Player sagen, mit seiner Stimme des Heiligen Geistes ein Evangelium drauf gesprochen und das hingehängt und dann abgespielt und das wiederholt halt die ganze Zeit und alle hören. Und oder er spricht halt die ganze Zeit und alle, das ist doch nicht die Art und Weise, oder? Könnt ihr es? Abgesehen, er könnte sogar einen MP3-Player, das könnte er sogar aufmachen. Wenn wir das machen können, dann kann er das schon lange. Aber Gott macht das nicht. Manchmal habe ich gedacht, das wäre doch perfekt, oder? Das wäre nämlich permanent unverfälscht. Das wäre direkt, das wäre klar, das wäre ohne Interpretation und ohne. Aber überlegt man, dass Gott beschlossen hat, durch uns Menschen zu reden. Dass wir Dinge verkündigen, das ist erstaunlich. Genauso hat Gott auch beschlossen, dass die Engel eine Funktion haben. Und so dienstbare Geister sind. Ja. Das heißt nicht, dass Gott nicht wirkt, dass durch den Geist, dass er nicht redet, dass er nicht leitet, aber die Engel haben innerhalb diesen Ratschluss und des Werkes Gottes eine Funktion. Warum? Weil das hat was mit ihrer Berufung, warum Gott sie gemacht hat. Ich frage mal ganz einfach, ich glaube, ihr seid da voll im Bilde, wozu hat Gott uns geschaffen? Zum Preis seiner Herrlichkeit, oder? Wozu hat Gott Engel geschaffen? Wie verherrlichen wir Gott? Durch unser Lebenswandel. Wie verherrlichen Engel Gott? Durch das, was sie tun. Sie verherrlichen Gott, indem sie die Befehle ausführen, die er ihnen gibt. Und unter anderem ist ein Befehl, hilf denjenigen, die ihn nicht geschaffen haben. Nur als Beispiel. Ja? Das ist auch eine Art, wie Gott ihnen Gelegenheit gibt, ihm zu dienen, ihn zu verherrlichen. So wie er uns auch damit hineingebraucht und uns leitet und uns führt. Die Engel tauchen, sind sowohl im Alten, ist diese Stelle euch verständlich? Jetzt bin ich, habe sie verlassen. Also Jesus sagt, die Argumentation ist folgendes. Freunde, wenn Gott darauf Acht gibt, auf die Seinen, und wenn er sogar die Engel derer Gläubigen darauf Acht geben, wie Gott auf sie Acht gibt, dann ist es doch sehr fahrlässig, wenn wir nicht Acht geben auf die, oder? Das ist so die Argumentation, die Jesus hier bringt. Okay, aber ihr merkt, das heißt, die Stelle liest man und denkt, was ist das für eine komische Argumentation? Wenn man sich im Klaren ist, welche Funktion und welchen Auftrag die Engel haben, dann also zumindest bei mir, also ich hoffe, dann macht es bei mir Klick. Oder zumindest hilft das mir besser, diese Stelle zu verstehen. Hilft das euch? Nein? Doch? Doch? Okay. So.
Ja.
Ob einen, weiß ich nicht, aber mindestens wahrscheinlich. Ihre Engel, das heißt, sie haben Engel, aber und das heißt, da steht jetzt nicht explizit einen. Eine Stelle möchte ich dir dann, wenn du schon fragst, sofort, auf die wäre ich ein bisschen später eingegangen, aber jetzt Hebräer, Kapitel 1. Aber es sind gute Fragen. Hebräerbrief, Kapitel 1. glaube ich. Jetzt suche ich es schnell bei mir. Dann, ja. Vers 14. Der Hebräerbrief ermutigt die Gemeinde, Jesus auszuharren, indem Hebräerbrief seine Gemeinde Jesus als den starken, erhabenen Sieger und Herr über alles darstellt und unter anderem auch höher als die Engel. Und so ist der erste Abschnitt, der uns aufzeigt, dass Jesus höher als die Engel sind. Und in diesem Abschnitt bekommen wir etwas in dieser Richtung, sagt er schon in Vers 14. Ab Vers 13, dann haben wir wieder den Gedankengang. Zu welchem der Engel aber hat jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße hinlege zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Das ist eine klare Aussage, oder? Sind das nicht dienstbare Geister? Das, was in Matthäus 18 jetzt gesehen, die schauen das Angesicht Gottes. Warum? Weil sie von Gott ausgesandt sind. Das sind Boten, zu welchem Dienst oder für wen? Die das Heil ererben sollen, das heißt die Gläubigen, die gerettet werden sollen. Ihr Beitrag und ihr Job ist mit zu der Rettung beizutragen. Wie machen sie das? Das ist eine spannende Frage, gell? Wie machen Sie das? Wie haben Sie dazu beigetragen, dass das Evangelium, dass das Werk Gottes zum Ziel gekommen ist oder zum Ziel kommt? Die haben eine Funktion dafür. Und das ist es, wo ich denke, das ist interessant, jetzt aus der Bibel zu entdecken, welche Funktion haben Sie da? Welchen Anteil haben Sie am Evangelium in dem Sinne? Wie tragen Sie dazu bei? Ich nehme euch ein bisschen nur auf die Spur. So ein paar Dinge. Beginnen wir auf den ersten Zeilen der Bibel. Wo tauchen zuerst mal Engel auf? Habt ihr eine Idee? Garten Eden. Was ist da? Genau. Da steht nämlich ein Engel und versperrt den Zugang von Adam und Eva, dass sie wieder zurückkommen, oder? Und das ist ja ein geistliches Bild. Ja? Das heißt, da gibt es keinen Weg zurück zu der Gemeinschaft. Die haben eine Funktion in dieser Weise. Da taucht er auf und zum ersten Mal tauchen der Engel auf. Wir wissen noch nicht viel über die. Und dann begegnet uns das letzte Mal unter der Engel ein Engel in der Bibel und das ist in der Offenbarung. Das habe ich gerade euch vorgelesen. Merkt ihr? Also bei den ersten Zeilen der Bibel haben wir einen Engel und bei den letzten Zeilen der Bibel haben wir einen Engel. Und dazwischen 163 Mal mindestens direkte Verweise, mindestens direkte Anspielungen oder auf die Engel. Das zieht sich durch Thema. Beginnen wir wo? Bei Jesus selbst. Und das ist die erste Adresse bei allem. Wenn wir etwas nachdenken, über etwas nachdenken, Klarheit haben, dann müssen wir zu der ersten Autorität und zu denjenigen, der selbst uns alles lehrt und alles weiß, weil er Gott ist, Jesus fragen, bei allem. Und so fragen, wie müssen wir auch bei Jesus fragen, wie sieht es aus? Was sagt er über die Lehre, beziehungsweise der Engel selber? In welchem Zusammenhang tauchen Engel in seinem Leben auf? Ja, aber selbstverständlich. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Satan selbst so, ich glaube noch nicht mal mit ihm als Satan, als Name Satan, der ja ein gefallener Engel ist, ein Dämon. Ich glaube, dann ist die Zahl noch größer. Dann ist die Zahl wahrscheinlich noch größer. Aber das kann ich nur mal nachschauen. Das muss ich gucken, wie ich. Ja. Lass uns mal gemeinsam sammeln. Wir finden Jesus Engel in unmittelbarer Nähe bei Jesus. Hilf mir mal. Jawohl, jetzt geht's los, sehr gut. Nochmal? Nach der Versuchung. Ganz genau. Der Jesus, widersteht, die 40 Tage, 40 Nächte, er fastet und dann am Ende heißt es, und dann kam der Engel und stärkte ihn. Ja? Okay, also Ankündigung seiner Geburt, zwei, drei Stellen oder zwei konkrete. Ja, und sie sagen, ja, freue dich Welt, dein König nah. Bei, wo noch bei der Geburt? Maria. Josef. Zacharias. Noch? Elisabeth. Noch? Heilige Drei Könige. Heilige Drei Könige. Jetzt gut, wir wissen, was damit gemeint ist. Was war da bei denen? Richtig, bei Josef dann bewahren vom Herodes, oder? Allein nur bei der Geburt sind Engel ohne Ende aktiv. Die schwirren da gerade so. Ja, als dann die Hirten auf dem Felde dann erschienen, eine Herrschar von Engeln. Unglaublich, die Armen, die Kerle, die war die ganze Zeit in der Einsamkeit da alleine, aber auf einmal so viel Gesellschaft, es ist quasi überfordert. Ja. Das ist gewaltig, was da passiert ist. Die Engel waren, das heißt, bei der Geburt Jesu maßgeblich beteiligt, uns das Ganze vorzubereiten. Wenn der Engel dem Josef nicht gesagt hätte, oh, nimm sie zur Frau, das von ihr Gezeugte ist, vom Heiligen Geist, da hätte Josef sie entlassen, heimlich. Zumindest heimlich, aber er hätte sie entlassen. Wenn er den Weisen aus dem Morgenland nicht gesagt hätte, kehrt nicht zu Herodes zurück, wären die ihnen zuvor gekommen, hätten sie getötet, das Baby. Also die wirkten maßgeblich dabei an dem Ratschluss Gottes mit. Die wirkten dabei, dass bei der Geburt, dass Jesus auf diese Art und Weise zur Welt kommt, wie er kommen soll. Warum? Denn es gab einen anderen Engel, der ein etwas Großes, einen Hass hatte und alles darauf setzen wollte, dass es eben dann nicht passiert, oder? Ihr kennt diesen Engel? Das ist der Satan, auch ein Morgenstern. Das ist das, was wir in Offenbarung 12 lesen und wir haben es schon mal miteinander das mal angeschaut und nicht zu weniger Verunsicherung beigetragen. Ja, aber nur gucken wir uns das kurz mal an, Kapitel 12, damit ihr das einfach nur seht. Und wisst ihr, warum, dass da in der geistlichen Welt eine Menge los war? Offenbarung 12. Ab Vers 1: Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau begleitet mit der Sonne und mit dem Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt war ein Kranz voller 12 Sterne und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Das ist Israel, dass Jesus den Messias zur Welt bringt. Und dann heißt Vers 3, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und die 10 Hörner, und auf seinen Häupter 7 Diademe hatte und sein Schwanz zieht ein Drittel der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf der Erde. Das ist der Satan und der Fall der ein Drittel der Engel. Das ist die Beschreibung, die hier finden. Und dieser Drache, Vers 4, stand vor der Frau, in dem Begriff war, das Kind zu gebären, wenn sie geboren hätte, das Kind zu verschlingen. Das ist dieser Hass des Teufels und sein Versuch, das Kind, nämlich den Messias, Jesus, bevor, wenn er zur Welt kommt, gleich umzubringen. Nun, das Bild ist ein Zeichen, es ist ein geistliches Bild. Das Bild ist nicht so, wie wir das vielleicht uns vorstellen, da steht ein Drache, so wie man den Drachen sich vorstellt, sondern der Drache sah aus auf der Erde nicht so, für manche schon ein Drache, aber das war Herodes. Er gebrauchte den Herodes. Er gebrauchte seine Armee, er gebrauchte den Stolz und den Hochmut und die Selbstsucht des Herodes, nämlich selbst König zu sein, um dann damit das Kind töten zu wollen. In dieser Weise, versteht? Aber da ist ein anderer Engel, der hat eine Menge dagegen. Und da ist eine ganz viele andere Engel, die dafür sind und die dazu beigetragen haben. Also bei der Geburt sehr aktiv. Begegnen uns viele Engel, oder? Wenn man das nur mal nachliest, denkt man, boah, das ist ja gewaltig, wie viel. Man überliest das schier, weil das, wie gesagt, wenn man aber ein bisschen die Augen dafür schärft, merkt, dass die tauchen ja permanent auf, überall. Dann, wo noch? Bei der Geburt, dann haben wir gesagt, bei der Versuchung, gell? Das heißt auch während seines Dienstes. Wo noch? Katzen, Gethsemane, genau. Das heißt, jedes Mal, wenn er zu kämpfen hatte, jedes Mal, wenn er vor Gott mit ringen musste und im Gebet vor Gott trat, dann kam ein Engel und stärkte ihn. Das ist unglaublich. Abgesehen davon, also wenn Jesus Stärkung von Engeln gebraucht hat, ja, wir kriegen es hin. Okay, was noch? Ja. Ja. Die stehen alle bereit. So. Die Legionen, die Armee ist bereit und die ist eine riesige Armee. Und die stehen alle bereit und, und hören nur, die schauen das Angesicht des Vaters und er sagt, los, sind sie da. Wenn Gott sie schickt, Jesus sagt, nee, Petrus mit so einem Schwertchen. Als ob er was ausrichten könnte. Wenn Jesus wollte, sie wären da. Die stehen dahinter als dienstbare Geister. Warum, werden wir gleich nochmal bei Daniel sehen. Einen kurzen Blick hinein. Okay, in dieser Weise übrigens, bei welchem Prophet war das? Elia war das, gell? Oder Elisa oder Elia? Und sein Knecht. Wo der... ja, das war auch Elia und sein und da sind Feinde und die umzingeln sein Haus und er kriegt Panik und sagt, oh, und dann bittet Elia und sagt, oh Gott, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht, was für eine Macht, für eine Armee dahinter steht. Und dann öffnet er die Augen und dann sieht er um diese paar Handels, was für eine Armee Gottes dahinter steht. Das ist eine geistliche Realität, deswegen, Freunde, es ist mehr, als wir glauben. Die Gottes Welt ist größer, als was wir sehen. Wir kommen schon mit dem nicht zurecht, was wir sehen. Okay, also bei der Geburt haben wir es im Leben Jesu und dann bei der Auferstehung. Wo haben wir da ein paar Eckpfeiler? Zum Beispiel dann? Ja, die müssen sogar die Steine wegräumen. Ja, du musst die Steine wegräumen, okay. Was noch? Im Grab, gell? Wann noch? Bei der Himmelfahrt. Ja. Nicht hier, ihr schlagt hier keine Wurzel. Das ist noch nicht Himmel. Jesus ist gegangen, aber genau in der Art und Weise, wie gegangen ist, nämlich in den Wolken, wird er wiederkommen und jetzt geht. Nur als Beispiel, im Leben Jesu, komplett sein Dienst ist begleitet vom Wirken dienstbaren Geistern der Engel, oder? Ich weiß es nicht, das ist jetzt nicht. Keine gigantische Sensation, die ich euch bringe, aber ich weiß nicht, ob das uns so bewusst ist, wenn man das einfach so auf einen Blick hat. Okay, und dann ist Jesus gegangen und dann sind sie auch verschwunden, die Engel, weil da kam ja das Neue Testament und dann brauchen wir sie nicht mehr, da kam auch der Geist und dann brauchen wir sie nicht mehr. Wir finden genauso das Wirken eng so in der Apostelgeschichte, oder? Ein paar Beispiele. Das ist unglaublich, oder? Die ist gefangen, da kommt ein Engel und Petrus und da passiert etwas. Das kann man nicht nachvollziehen. Türen gehen auf, die Wachen schlafen, Petrus geht so vorbei, geht durch die Stadt durch und dann auf einmal, bam, wacht er auf, der Engel ist weg und der ist draußen. Und dann geht er hin. Und klopft. Und die Magd hört das. Und dann kommt sie zurück und sagt, oh, der Petrus klopft an der Tür. Und was sagen die? Kann nicht sein. Das ist jetzt im Gefängnis, Freundchen. Sondern wer klopft an die Tür wahrscheinlich? Sein Engel. Sein Engel ist wahrscheinlich da. Ja, so. Ja, aber was Sie merken, da ist mehr Verstand oder damit ein Rechnen gewesen wohl als bei uns, oder? Also zumindest wussten sie, Petrus hat einen Engel. Nun hat er ihn aber rausgebracht und nicht als gekommen und sagt, hey Leute, heute den raus. Ja. Also was für eine Macht Gott ihnen auch gibt, oder? Oder bei, dass dann Ketten runterfallen. Also er hat das, er ist in einem Traum. Ja, also wir finden das im Leben der Apostel genauso wie im Leben Jesu, im Leben vom Apostel Paulus, im Leben von Petrus. Und dann, sie sind dienstbare Geister gesandt, damit die Gläubigen das Evangelium, die Rettung erfahren. Das heißt, sie sorgen dafür, dass der Ratschluss Gottes, der Plan Gottes genauso erfüllt wird, wie Gott es gesagt hat. Wir finden das aber jetzt nicht nur direkt nur im Leben Jesu, sondern wir finden das auch in seinen Lehren. Wisst ihr so, was Jesus über die Engel selbst sagt? Und wann? Entschuldigung, ich habe vorhin so gut gegessen. Bei dem Wetter. Ich habe es nicht ganz verdaut. Voll fies für dich, gell? Jetzt, wenn ich das sage. Es war echt lecker. Ja. Ja. Also, Ein paar Beispiele, okay? Matthäus, wir rasen mal durchs Matthäus-Evangelium 1, 2, 3 Kapitel und gucken uns, was Jesus über die Engel selbst lehrte. Sie tauchen permanent, nämlich genauso wie in seinem Leben, auch in seiner Lehre, tauchen sie immer wieder auf. Und die erzählt und erklärt uns ein Stück weit. Und wenn wir da genau hinhören, sehen wir, welche Funktion sie unter anderem haben. Kapitel 13, Vers 41, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe. Da ist das Gleichnis, was Jesus erzählt. Und ich lese es einfach euch vor. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus. Seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er beantwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Und wir wissen, wer das ist? Jesus. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Ist schon interessant, gell? Jesus sät auf die Welt und in einen guten Samen und das bringt die Söhne des Reiches, Kinder Gottes, hervor. Das ist ein Wahnsinnsbild, das dahinter steht. Und das Unkraut aber, das sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, oder wer ist der Böse? Das ist der Teufel. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel, sagt Jesus selbst. Also, Freunde, Jesus sät und es kommt Frucht hervor, es kommt Gläubige, oder? Und der Teufel sät auch und es kommen Unkraut, Ungläubige, oder? Das ist. Und dann heißt es, Vers 39. Genau, da sind wir im Finden. Und dann heißt es, die Schnitter aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und ins Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammensammeln und die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das heißt, wer es verstehen kann, der verstehe es. Wem es gegeben ist, zu verstehen, der wird das verstehen, was ich gerade gesagt habe. Nicht allen ist es gegeben. Welche Funktion übernehmen die Engel? Genau, die machen die dreckige Arbeit. In dem Fall, was machen die? Sie sammeln. Zum Gericht. Wenn Jesus kommen wird, wird er mit seinen Engeln kommen. Lesen wir ab Kapitel 24 im Matthäus-Evangelium. Wird mit seinen Engeln lesen. Das lesen wir in der Offenbarung übrigens genauso. Dazu kommen wir nicht mehr heute, aber nächstes Mal. Da haben wir noch einmal eine Sitzung miteinander. Und die übernehmen eine Funktion. Sie sind dienstbare Geist. In dem Fall auch, sie sammeln die Menschen zum Gericht. So wie die Engel die Menschen, ich sag mal, in den Paradies begleiten, so begleiten diese die ins Gericht. Aber warum? Woher wissen Sie das? Aha. Weil die gucken, der Vater sagt, oh, hier. Speedy Gonzales.
Ja.
Die Ungläubigen haben auch Engel. Nicht zum Heil dienenden, sondern zum Unheil. Ja. Denn da beginnt ein geistlicher Kampf. Um das euch kurz zu zeigen, das mache ich heute noch. Und dann geht man mit mir in das Buch Daniel. Auch da bekommen wir einen herrlichen Einblick in Daniel Kapitel 9, Kapitel 10. Ein sehr zentraler Abschnitt. Kapitel 10. Ab Vers 4. Habt ihr das? Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist das Hidekel, und ich hob meine Augen und sah. Und siehe, da war ein Mann in Leinenkleidern gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie der Anblick voll glatter Bronze. Er sieht hier einen Engel. So. Und genauso wie in der Offenbarung Kapitel 1, Jesus nicht ein alter Mann ist mit weißen Haaren und mit Laseraugen und mit einem Schwert, das aus dem Mund hängt. Genauso wenig ist das eine buchstäbliche Beschreibung eines Engels, sondern hier wird diese Herrlichkeit, die dieser Engel ausübt, in menschliche Worte, das heißt, dahinter stecken bestimmte Aussagen, was ein Engel repräsentiert, was er tut und was für eine Herrlichkeit er hat, so in dieser Weise. Also Daniel sieht jetzt eine Gestalt, eine Schöpfung und das haut ihn wirklich buchstäblich um. Und dann heißt es, aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei ihm waren, sahen die Erscheinung nicht. Also da waren Leute mit dem Daniel und der Engel konnte sich nur ihm zeigen. Die anderen, ja, seine nicht. Aber er konnte ihn sehen auf einmal. Das ist auch erstaunlich, gell? Doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Sie spürten aber, hier ist etwas, hier passiert etwas. Und sie, das machte ihnen sehr große Angst. Vers 8. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir. Und meine Gesichtsfarbe veränderte sich. Und dann, der Mann bricht zusammen. Er sieht das. Und in dieser Weise, wie in der Offenbarung, Kapitel 22, wir gelesen haben, Johannes auch, fällt zu Füßen, nachdem er diese Erscheinung sieht. Auch hier Daniel bricht zusammen, er sagt, es blieb keine Kraft. Vers 9. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, sodass ich wieder auf meine Knie und Handflächen kam. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und steh an deinen Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und da kommt diese Bezeichnung, Engel, Bote, Gesandter. Ich bin zu dir gesandt. Und als ich das Wort dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er spricht zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Oh, ohne jetzt groß abzuschweifen, das sagt jetzt eine Menge, was das Gebet sein soll, in welcher Haltung, wann Gott hört, oder? Wann hört Gott auf ihn? An dem ersten Tag, als du nämlich gesagt hast, ich will verstehen, Gott, was du tust. Und an dem Tag, als du dich gedemütigt hast sind deine Gebete erhört worden. Aber Daniel hat noch lange gebetet, aber er hat noch lange keine Antwort bekommen. Und jetzt bekommen wir eine Antwort, warum er keine Antwort, so lange keine Antwort bekam. Aber der Punkt ist, Gott hört Gebet. Welches Gebet? Ein Gebet, das sich in Demut. Wie dieses demütige Gebet aussieht, das wäre jetzt das Studium für Kapitel 9 im Buch Daniel. Ja, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ja. So, jetzt lesen wir weiter. Also er sagt, dass dein Gebet ist erhört, das ist auch Wahnsinn. Er kommt, Gott hat dich gehört. Und er hat nämlich das Angesicht Gottes gesehen und Gott hat gesagt, geh und sag dem Daniel die Antwort. Und er ist los. Aber es hat eine Weile gedauert. Es hat eine Weile gedauert, bis der Engel beim Daniel angekommen ist. Warum? Jetzt wird uns das gesagt. Vers 12 sind wir. In der Mitte. Und um deine Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Also 21 Tage nach seinem Gebet hat er noch nicht kommt erst der fast einen Monat hat es gedauert. Und oh, Gott hört nicht Gebet. Doch. Warum? Weil der Fürst des Königreichs Persien stand. Was ist in welchem Sinne? Nicht der König. Oder der Prinz von Persien stand und hat dem Engel dann verboten, zu Daniel zu kommen in seine Wohnung. Und er sagt, hey, hier Passkontrolle, kommst nicht durch. Das ist es nicht. Sondern der Fürst, das ist ein Engel, das ist nämlich ein Dämon, das ist nämlich ein Diener Teufels. Er hat verhindert und kämpfte mit ihm und sagt, du kommst hier nicht in mein Revier. Persien gehört mir. Das heißt, über Königreiche herrschen Dämonen. Über Königreiche herrscht der Teufel. Und wie kontrolliert der Teufel? Oh, wenn ich fast hätte ich was gesagt. Präsidenten, ich sage einfach mal Präsidenten und Könige und Kanzler und Armeegewalten und Diktatoren. Sagt man so Diktatoren? Ja, wer kontrolliert denn sie? Der Teufel. Aber wie macht er das? Durch seine Dämonen, durch seine Fürsten. Kennt ihr diese Aussagen vom Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 21? Oder nur als Beispiel. Er hat ihn aus den Toten auferweckt und ihm gegeben alle Macht über alle Fürsten und Gewalten. Oder Epheserbrief, Kapitel 6. Denn unser Kampf ist nicht der Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürsten und Gewalten in der Luft, in der Himmelswelt. Das heißt, gegen solche Engel, gegen solche Dämonen, das heißt, gegen diese, die regieren. Da ist eine ganze Welt, eine Rangordnung, eine Fürstenordnung und eine Herrschaftsordnung, die dahinter steckt. Das ist die antichristliche Welt, die dann in der geistlichen Welt regiert und in dieser Welt sichtbar wird. In der Art und Weise, wie sie kontrollieren. Und sie finden Wege, wie sie kontrollieren. Das Bild ist folgendes. Gott sendet den Engel zu Daniel, der ihm etwas sagen soll. Und der kommt und da ist eben der Fürst, der über Persien herrscht und sagt, du kommst nicht einfach so an mir vorbei. Und dann ist ein Kampf. 21 Tage kämpft der eine mit dem anderen, ein Engel mit dem anderen und Gott schelte dich und sagt, lass mich vorbei, ich muss. Du musst nicht. Ja, warum? Was glaubt ihr, warum stand er ihm entgegen? Warum stand er ihm entgegen? Warum? Ja, warum? Was hat er davon?
Weil er wusste, welche Auswirkungen das haben wird, wenn Daniel diese Worte bekommt.
Und wenn wir das Buch Daniel ein bisschen kennen, dann beschreibt es uns die Weltereignisse, die stattfinden und wer letztendlich der Herrscher und Sieger ist. Wer ist der Sohn des Menschen? Wer ist der König? Und die ganzen Visionen von den Königreichen, die aufstehen und letztendlich auch dann fallen und untergehen werden, aber nur ein Reich wird bestehen. Diese Botschaft darf niemand hören. Diese Botschaft dürfen Menschen nicht erfahren. Er steht ihm entgegen. Aber das Evangelium muss verkündigt werden. So, und da gibt es einen Kampf. Bevor hier ein Kampf ist, entsteht im Himmel ein Kampf. Und schaut mal, Vers 13. Aber der Fürst des Königs Persien stand mir 21 entgegen. Und jetzt voll gut, echt, das ist so Wahnsinn. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Er hat geschwind durchgefunkt. Bitte Verstärkung. Ich brauche noch eine Armee. Okay, und jetzt kommt einer, und jetzt allein nur eine Beschreibung. Jetzt kommt einer, heißt Michael. Und wie sagt er über ihn? Wer ist er? Einer der? Oh, das heißt nicht einer der Ersten in der Reihenfolge, einer der Ältesten sozusagen, der alte Hase. Nein, einer der Ersten von der Rangordnung. Das heißt, die Engel haben eine Rangordnung. Und da gibt es Fürsten und Gewalten und Mächte und da gibt es höhere und niedrigere. Und da kommt ein höherer Engel. Wahnsinn, oder? Oh. Uns würde jeder Engel umhauen. Und wenn Daniel von dem hier so beschreibt und auf lange Sicht flehen und sagt, das war's, und jetzt kommt, er sagt, es gibt dann noch höheren. Oh. Und da kam mir zu helfen und ich wurde dort, das ist so voll gut, und ich wurde dort entbehrlich. So, der hat mir die Luft, er hat mir ein bisschen Zeit verschafft. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich, tschu, ja, das heißt, während ich gerade mit dir rede, findet ein geistlicher Kampf statt. Und der Michael kämpft gerade mit diesem Fürsten, damit ich mit dir reden kann, damit ich es dir sagen kann, kämpft er und hält er gerade diesen Fürsten auf. Vers 14, und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, was deinem Volk widerfahren wird. Und das ist die gute Nachricht übrigens, was deinem Volk. Was haben sie, die Engel gesungen? Kommt euch diese Formulierung bekannt vor? Was wir an Weihnachten. Kennt ihr das, was dem Volk widerfahren wird? Freue dich, Welt, dein König naht. Ja. Was widerfährt diesem Volk? Rettung. Was widerfährt diesem Volk? Der König kommt und der regiert. Also, was wird widerfahren? Denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Also, es ist nur noch gleich, sondern es wird bald kommen. Also, es wird geschehen, auf ferne Tage. Es ist jetzt nicht jetzt. Was ich dir sage, wird später passieren. Und dann ab Vers 15. Und als ich in dieser Weise mit ihm redete, richtete ich mein Gesicht zur Erde und verstummte. Und siehe, einer den Menschenkindern gleich berührte meine Lippen. Einer den Menschenkindern gleich, das ist der Menschensohn gleich, berührte seine Lippen. Nicht der Engel berührt seine Lippen, gell? Sondern einer dieser Menschenkindern gleich. Wir wissen, wer das ist, gell? Berührt seine Lippen. Und ich öffnete meinen Mund und redete und sprach zu dem, der vor mir stand. Mein Herr, bei der Erscheinung überfielen mich meine Wehen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie kann der Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und ich von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir und kein Odem ist in mir übrig. Da rührte er, der mit Aussehen wie ein Mensch war, mich wieder an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, das ist Wahnsinn, du vielgeliebter Mann. An dieser Stelle, wenn ich sehr versuche, Daniel, Überblick über das Buch Daniel zu geben und warum er ein vielgeliebter Mann, aber ich will nur so viel sagen, es ist einer, der außerhalb seines Vaterslandes, außerhalb seiner Stadt, das heißt in der Fremde lebt und den Glauben an Gott bewahrt und es tut. Das ist einer von uns, ja, viel geliebter, der inmitten dieser Welt, inmitten der anderen Könige, Gottes Verehrung, an Glauben an Gott bewahrt und uns lebt. Viel geliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark. Und sagte, mein Herr, möge reden, denn du hast mich stark, du hast mich gestärkt. So, einer vermag, ihn zu stärken. Und Vers 20, da sprach er, hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Also, ich muss wieder an die Front. Ja, es geht weiter, mein Kampf geht weiter. Michael muss auch weiter. Ja. Bitte? Jetzt redete der Engel zu ihm. Nein. Das ist. Ja, jetzt kommt wieder der Engel. Jesus stärkt ihn. Der Engel ist nicht eines wie ein Menschen gleich. Es ist der Menschensohn. Und der ganze Begriff von Menschensohn, was Jesus auch permanent im Evangelium von sich betitelt und sagt, der Menschensohn muss sterben, der Menschensohn muss erleiden. Dieser Begriff kommt aus Daniel. Es kommt von Daniel her. Das heißt, wenn wir von Daniel verstehen, wer Menschensohn bei Daniel ist, werden wir verstehen, warum Jesus sich permanent als Menschensohn bezeichnet oder andersrum. Um den Begriff Menschensohn recht zu verstehen, müssen wir ins Buch Daniel gehen und in Daniel mal anschauen, wer ist dieser Menschensohn? Ja, so viel wieder so zum Alten Testament und wie wichtig ist es zum Verständnis für das Neue Testament. Jesus stärkt Daniel. Jesus stärkt Daniel. Und dann darf der Engel wieder weiterreden, weil sonst kann er auf ihn nicht hören. Da sprach er, hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen Fürsten von Persien zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Gott hat ihm eine Botschaft. Und die Botschaft wird dann später in den Visionen. Da kommt ein Reich nach dem anderen. Und hinter jedem Reich ist ein Fürst dahinter. Und er sagt, jetzt werde ich den persischen König besiegen. Aber wisst ihr was, wer dann sofort kommt? Ein anderer Fürst. Und er wird mit einem anderen Land daherkommen. Und das wird Griechenland sein. Wisst ihr, wer der König da war? Ja. Wer hat Persien besiegt? Also zumindest dieser Engel hier. Der Griechenland kann nur kommen, weil da vorher ein Kampf stattgefunden hat und dieser Fürst besiegt worden ist. Dann kommt halt der Nächste. Und dann sagt, na gut, dann kämpfen wir halt gegen dich. Und dann war der Grieche auch weg. Anführungsstrich Grieche. Und dann, wer kam dann? Dann kamen die Römer. Das ist Daniel, wo er genau das aufzeigt. Das heißt, das, was auf der Erde und was da läuft parallel ein himmlischer, ein geistlicher Kampf ab. So, und dann heißt das, doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig besteht, als nur Michael, euer Fürst. Interessant, als nur Michael, und das ist wessen Fürst? Israels Fürst. Es gibt einen Fürst von Persien, es gibt aber auch einen Fürst von Israel. Und von Griechenland. Und für Deutschland. Und für Russland. Ich denke, Michael ist der Fürst des himmlischen Israels. Ja. Und darum ist er einer der Ersten. Das ist jetzt mein Verständnis. Nun, so, ein kleiner Einblick in das, was in die Engelswelt. Und es hat mehr mit dem zu tun, was mit uns passiert, als wir es glauben. Ich habe jetzt bewusst diese Stelle jetzt genommen, um euch zu zeigen, dass es, inwieweit sind das dienstbare Geister für diejenigen, die errettet werden sollen. Es ist nicht so, dass die bringen uns nicht das Heil. Sie retten uns auch in dieser Weise nicht. Sie tragen dazu bei, dass das Evangelium verkündigt wird, dass der Messias kommt und er kam, dass er geboren wird, dass er bewahrt wird, dass er sterben, aufersteht, dass der Stein weggerollt wird und dass die Engel verkündigen können und dass die Gemeinde gebaut werden kann. Dafür sind sie zuständig. Wisst ihr, dass jede Gemeinde einen Engel hat? Aha. Offenbarung Kapitel 3. Geht's los und dann machen wir Schluss für heute. Ich habe ja versprochen, dass ihr noch Fleischkäse essen könnt und Eis. Aufs Eis weiß ich nicht, gell? Bitte? Was? Wir lesen es einfach mal. Also zumindest diese sieben hatten es. Und ich vermute nicht nur die. Offenbarung. Erstmal Kapitel 1. Voll verwirrt, gell? Entschuldigung. Kapitel 1 wird Jesus beschrieben und seine Gemeinde wird beschrieben und was er für die Gemeinde und mit der Gemeinde und für die Gemeinde tut. Und dann ist es dieses Bild, wo ein Mann mit weißen Haaren und mit diesen Augen und Füßen und seine Stimme und Hand und Mund und diese Dinge, okay? Und dann heißt Vers 16, der hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges Schwert hervor. Also er hat aus seiner rechten Hand 7 Sterne, okay? Und was sind diese 7 Sterne? Vers 20. Was ist das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf der rechten dessen gesehen hast und die 7 goldene Leuchter betrifft? Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Boten der 7 Gemeinden. Nun gibt es zwei Auslegungsmöglichkeiten, Varianten. Die eine zum Beispiel, die sagen, diese Boten, das sind nicht Engel in dem Sinne, buchstäblichen Sinne, das sind Boten, Abgesandte. Das heißt, von den allen 7 Gemeinden waren 7 Abgesandte beim Johannes und Johannes hat ihnen jedem von den 7 Boten der Gemeinde einen Brief geschrieben, also Offenbarung hat ihnen gegeben und sind gegangen. Das ist die eine Variante. Ich glaube weniger, dass es das ist. Ich glaube, das sind wirklich 7 Engel der Gemeinde. Aber so wie die hinter wirklichen Boten, wie zum Beispiel Petrus, stehen, dass der Petrus wirklich auch dann rauskommt aus dem Gefängnis und das Evangelium verkündigt. Da steht ein Engel dahinter und kämpft diesen Kampf mit. So verstehe ich auch, dass hier, dass wirklich jede Gemeinde einen Engel hat. Jetzt beginnen wir bei Kapitel 2, nur 2, 3 Verse. Kapitel 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Okay? Kapitel 2, Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Kapitel 2, Vers 12. Dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe. Kapitel 2, Vers 18. Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe und so weiter. Das heißt, es geht erstmal sofort. Dem Engel der Gemeinde, dem Boten, dem verantwortlich für die Gemeinde schreibe. Wir werden das nächstes Mal, wenn wir weitermachen, wir haben ja noch mal gemeinsam eine Zeit, nach den Pfingstferien irgendwann mal, dann werden wir weitergehen im Studium von Engeln und wir werden sehen, wie es noch viel mehr Verbindung zur Gemeinde und das, was die Engel tun, hat. Und wir werden noch ein bisschen mehr über ihre Wesen und ihre Beschaffenheit, über ihr Namen und über ihre Ordnung und wann sie geschaffen worden sind und wie viele es von denen gibt, über diese Dinge noch ein bisschen weiter nachdenken. So, ich hoffe, dass das euch Hunger gemacht hat nach mehr. Es gibt viel zu sagen, viel nachzudenken. Mehr als man am Anfang denkt. Ja. Ich möchte beten. Und danken dir, himmlischer Vater, dass du so Sorge um uns hast. Herr, dass du alles daran tust und dass selbst du eine Myriaden von Engelschar geschaffen hast, eine unzählbare Engelschar geschaffen hast, die mit dazu beiträgt, dass dein Ratschluss, dass dein Plan ausgeführt wird, dass das, was im Buch geschrieben ist, dass es genauso sich erfüllt. Ich preise dich darüber, Herr. Danke, Herr, dass du auf uns Acht gibst. Und so wie auf Jesus auch für uns, dass du deinen Engel befohlen hast, dass sie sie beschützen, Herr, Tag und Nacht, Herr, was wir singen, das sogar. Danke dafür, für diese geistliche Realität, für die geistliche Welt, für diesen geistlichen Kampf, der für uns ausgefochten wird, auch heute noch. Nimm uns da hinein, öffne uns die Augen, aber in der rechten Weise, Herr, von deiner Schrift, dass wir eine gesunde und eine biblische, dass wir deine Sicht bekommen von diesen Dingen und dass wir dich dafür anbeten und nicht die Engel, sondern dass wir dich dafür anbeten, weil du es würdig bist und weil du das tust. So, danke ich dir dafür für diesen Abend und segne jeden Einzelnen, der sich heute hier aufgemacht hat und die Zeit sich genommen hat für dein Wort.